Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag. Schön, dass Sie alle wieder zahlreich versammelt sind. Finde ich toll. Das wird eine sehr wütende Sendung, weil ich bin wütend. Ja, ich will Ihnen jetzt nicht sagen, worüber ich wütend bin, aber ich habe immer so gelernt, man darf am Arbeitsplatz nicht wütend sein, man darf es nicht. Aber in 2 Stunden werden wir einem Psychologen hier zuhören, der eine Studie gemacht hat und sagt, Wut am Arbeitsplatz kann uns produktiver machen. Da bin ich sehr gespannt, wie er das begründet. Bis dahin viele andere tolle Themen. Wir reden über das Schengener Abkommen, das vor 50 Jahren bereits geschlossen wurde und dazu geführt hat, dass es keine Binnengrenzen mehr geben sollte in Europa. Und da werden jetzt einige sagen, was? Es war gar nicht Angela Merkel, die 2015 die Grenze geöffnet hat. Nein, das war schon viel früher. Wir reden darüber, warum die das gemacht haben damals. Und in einer halben Stunde geht es um Meereswissenschaften. Da reden wir über die UN-Ozeankonferenz in Nizza. Die ist gestern zu Ende gegangen. Wir haben ja gestern in einer schönen Woche schon über Manganknollen gesprochen. Heute geht es dann um die gesamte Konferenz. Hat die was gebracht? Und wenn ja, warum so wenig? Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt es zu gewinnen ein Buch von Benjamin von Brackel und Thoralf Staudt. Es heißt Am Kipppunkt, wo das Klima zu kollabieren droht und wie wir uns noch retten können. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, bürgt immer für Qualität. Überschwemmungen, Hitzwellen, Dürren, Waldbrände, 1,5-Grad-Limit und so weiter. Wenn Sie das interessiert, da mehr darüber zu erfahren, dann bewerben Sie sich jetzt als Kandidat oder Kandidatin bei unserem Wissenschaftsquiz, dem Scanner, unter folgender Nummer. 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Ja, dieser DJ könnte Ihnen schon das eine oder andere Mal auf Tanzflächen begegnet sein. Also nicht persönlich, sondern seine Dance-Tracks. Das ist Barry Can't Swim aus London. Bürgerlich Joshua Manny, Barry Can't Swim nennt er sich. Seine neue Single hier, Cars Pass By Like Childhood Sweethearts. Sehr harmonisch, sehr schön. Morgen, Konstantin.
Morgen.
Hallo. Ja, wie geht's denn so?
Ja, gut. Ja. Noch ist kühl, wie du sagtest, aber ja. Ich glaube, heute wird schon ein sehr warmer Tag.
Heute wird sehr warm, genau. Hast du was Schönes vor heute Abend, wenn es so richtig heiß wird?
Wir wollen einen Geburtstag von einer Freundin feiern und ja, werden wir dann schon mal zusammen frühstücken gehen. Mhm. Und genau.
Ist das draußen oder müsst ihr irgendwo drin sitzen und schwitzen?
Nö, das also sowohl als auch. Das ist ein sozusagen ein Jugendclub, den man sich mieten kann und da
super.
Haben wir das den ganzen Wochenende. Sozusagen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Von wo aus rufst du denn an?
Aus Dresden.
Aus Dresden, ach so, na guck mal an. Ja, schön, Grüße nach Dresden. Na, ganz besonders schön. Ja. Konstantin, danke. Also ich sage, ein Scannerspiel ist nicht ganz leicht heute und du hast es am schwersten, weil du über 3 Fragen hinwegkommen musst. Ne?
Ja.
Wollen wir loslegen?
Gerne, gerne.
Hier kommt Frage Nummer 1.
Fehlende Y-Chromosomen verbessern die Krebsprognose. Manche Verluste bemerkt man gar nicht, besonders die auf molekularer Ebene. Männer verlieren im Alter Y-Chromosomen, beispielsweise in ihren Immunzellen. Laut Forschenden aus Los Angeles ist dieser Verlust bei einer Krebserkrankung sogar gut. Denn Y-Chromosomen, also Erbanlagen, die nur bei Männern vorkommen, fördern das Krebswachstum. Werden die Y-Chromosomen weniger, breitet sich der Tumor langsamer aus.
Da weiß ich jetzt, also, schwierig.
Ja, kann man nicht wissen, ne, würde ich mal sagen. Das kann man nicht wissen. Das ist so fachspezifisch. Da hat die Redaktion voll in die Kiste gegriffen und gleich was ganz Schweres an Anfang gestellt.
Ja, also ich habe auch noch gar nicht davon gehört, dass die Y-Chromosome weniger werden im Alter. Mhm. Also ich sage jetzt einfach mal ja. Kann nur raten.
Und ja, ist leider falsch, lieber Konstantin.
Okay.
Ja, aber kann man ja auch nur raten. Also nein, es ist umgekehrt. Durch Fehler bei der Zellteilung verlieren Männer im Laufe ihres Lebens Y-Chromosomen. Und dieser Verlust schwächt das Immunsystem und ist dann leider verbunden mit einem aggressiveren Tumorwachstum. Aber das konnte wirklich niemand wissen. Wer weiß denn sowas? Wir benennen unser Quiz um. Konstantin, vielen Dank fürs Mitmachen. Ne? Grüße nach Dresden.
Ja.
Mach's gut. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. So, da haben wir Matthias hier. Hallo, Matthias.
Hallo.
Hallo. Von wo aus rufst du denn an?
Aus Königswinter.
Aus Königswinter, sag mal. Das liegt auch nicht wirklich in Brandenburg, ne?
Nicht unbedingt.
Wo ist das?
Das ist in der Nähe von Bonn, nah am Siebengebirge, unten am Rhein.
Ich bin ja schwer begeistert, wo die Profis überall gehört werden. Also danke, danke. Wie kommst du denn zu uns?
Naja, ich bin alter Berliner.
Mhm. Klingst aber nicht alt.
Naja. Die einen sagen so, die anderen so. Mhm. Bin vor einiger Zeit hier runtergegangen beruflich und habe halt noch viel Verbundenheit nach Berlin. Mhm. Unter anderem auch zu euren Sendern.
Und Königswinter ist wahrscheinlich so ein bisschen wie die ganze Stadt, wie Grunewald.
Ähnlich. Also wir haben Felder und Wald direkt vor der Tür. Mhm. Ist jetzt nicht die Gegend, wenn du nachts um 1:30 irgendwie nochmal warm essen willst. Ja. Aber wenn du schnell ins Grüne willst, bist du ja gut aufgehoben.
Sehr gut, sehr gut. Matthias, danke, dass du bei uns bist. Hier kommt deine Frage.
Schimpansen lieben Drama. Mehr Drama, bitte. Schimpansen schauen gerne Videos über Dramen und Konflikte. Forschende der Universität in Kalifornien haben ihnen dafür Videos von anderen Affen gezeigt. Diese waren entweder allein zu sehen oder zusammen mit anderen Schimpansen. Das Ergebnis? Die Menschenaffen finden die Beziehungen zwischen mehreren Artgenossen deutlich spannender. Die sozialen Dramen sind dabei teilweise sogar interessanter als Futter. Die Forschenden erklären sich das so: Das soziale Interesse hilft, andere Artgenossen besser einzuschätzen.
Mhm. Tja, Entertainment oder Grundbedürfnis Essen ist die Güterabwägung.
Ja.
Ich sage, das stimmt, der Affe entscheidet sich für Entertainment.
Und du hast recht. Und zwar ganz besonders die männlichen Schimpansen. Dabei ist es dem egal, ob sie gerade Konflikte sehen oder harmonische spielen. Aber das interessiert die doch sehr. Jetzt kommt schon die wichtige dritte Frage. Danach, wenn alles gut geht, Matthias, gibt es das Buch. Achtung!
Eine Krabbe mit leuchtenden Augen. Eine Krabbe, die Lichtstrahlen aus den Augen schießt? Genau das scheint die südostasiatische Mangrovenkrabbe zu sein. Forschende der Universität in Singapur haben herausgefunden, über ihren Augen sitzen farbige Streifen, die Licht wie Scheinwerfer bündeln und reflektieren. Männchen mit besonders leuchtenden Streifen wirken attraktiver für Weibchen, denn die Farbe ist ein Anzeichen für gute Ernährung. Hervorgerufen werden die strahlenden Augen durch die besondere Kopfstruktur der Mangrovenkrabbe.
Mhm. Mangrovenkrabbe.
Ja. Mhm. Wüsste jetzt nicht, wie die aussehen. Hab auch wenig Anhaltspunkte, muss jetzt auch nach meinem Bauchgefühl gehen. Ich sage, es stimmt.
Ja, Bauchgefühl bin ich ja immer ein Freund von, stimmt auch. Ja, das Unglaubliche ist, die Krabben können wirklich mit diesen reflektierenden Streifen bis zu 50 Zentimeter weit strahlen, also das Licht reflektieren. Sie nehmen das Farbpigment für die Streifen über den Augenbrauen, über die Nahrung auf. Männchen haben blaue Streifen, Weibchen grüne, also... Ne, also blau passt ja irgendwie auch bei uns, aber bei uns hätten dann die Weibchen rosafarbene, nach der alten Baby-Nomenklatur. Matthias, herzlichen Glückwunsch, hast ein tolles Buch gewonnen, Kiepenheuer und Witsch. Benjamin von Brackel und Thoralf Staudt haben es geschrieben. Sie schildern die jahrzehntelange Erforschung der Kipppunkte. Also was passiert, wenn wir wirklich über den Klimaschutz hinweg sind, wo das Klima wirklich zu kollabieren droht. Das ist wie ein Krimi geschrieben. Ne, 384 Seiten, kostet im Buchhandel 20 Euro, aber ich mache dir noch dieses Angebot hier.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kannst jetzt aufhören und das Buch einfach einsacken oder lässt dir noch eine Frage stellen. Hast du am Ende entweder beides, Buch und Abo gewonnen oder beides verloren?
Ja, wir spielen doppelt. Doppelt oder nichts, wir spielen doppelt.
Also, dann kommt hier die letzte Frage.
Mitgefühl schwächt Unternehmensbindung. Hält der Chef sein Versprechen nicht, können mitfühlende Menschen damit sehr schlecht umgehen. Der Grund? Mitfühlende Menschen sind sensibler. Das zeigen die Forschungen eines internationalen Teams. Wenn der Arbeitgeber Absprachen nicht einhält, sind sie eher geneigt, das Unternehmen zu verlassen. Auch wer sich stark für andere einsetzt, kündigt eher und zeigt weniger Leistung. Die Forschenden stellten fest, je mitfühlender eine Person ist, desto weniger akzeptiert sie gebrochene Erwartungen durch den Arbeitgeber.
Ich mach's mal ein bisschen spannend. Ihr seid zu zweit, ne? Oder, Matthias?
Ja.
Wer ist denn noch da?
Meine Frau.
Wie heißt du, Frau?
Heike.
Heike, hallo Heike, Matthias und Heike. Grüße an euch. Wir sagen, das Mitgefühl schwächt die Unternehmensbindung. Ja. Je mitfühlender eine Person ist, desto weniger akzeptiert sie gebrochene Erwartungen durch den Arbeitgeber, ist eher bereit, das Unternehmen zu verlassen. Alle da draußen sind jetzt zum Mitraten aufgefordert. Und ich mache es jetzt mal spannend hier mit ein bisschen spannender Musik. Was glaubt ihr?
Also, ich glaube schon, dass generell Absprachen, die nicht eingehalten werden, Vertrauen zerstören und dass das sehr schlecht ist für die Zusammenarbeitsgefüge. Mhm. Oh, jetzt ist ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil wenn jemand mitfühlender ist, kann er sich vielleicht auch auf die Seite des Chefs legen und sagen, naja, vielleicht hat er Gründe gehabt, um das nicht zu tun. So, ich bin jetzt wieder bei 50-50.
Ja, also wir sagen ja auch, wer sich stark für andere einsetzt, kündigt eher und zeigt weniger Leistung. Auch wichtiger Satz.
Wer sich stark für andere einsetzt, zeigt weniger Leistung.
Und kündigt eher.
Dann tendiere ich zu Nein, weil ich glaube, dass dann jemand, der mitfühlt, eher mehr Leistung zeigt, weil er auch für andere kompensiert.
Und mir fällt hier ein Stein vom Herzen, denn Nein ist in diesem Fall richtig. Das hätte mir auch wirklich leid getan, wenn ihr das jetzt nicht ins Tor gebracht hättet. Mitgefühl macht widerstandsfähiger gegenüber gebrochenen Versprechen. Das ist die Botschaft. Arbeitnehmende, die Mitgefühl für sich selbst und andere haben, sind emotional stabiler und leistungsfähiger. Jawohl, so wollen wir es haben. Matthias und Heike, toll gemacht. Danke euch. Was macht ihr heute noch an diesem schönen Tag?
Wir gehen jetzt erstmal mit dem einen Sohn frühstücken und dann gehen wir zum Footballspiel des anderen Sohns, der spielt bei Rheinfeine Football.
Oh, das klingt gar nicht so schlecht. Werdet ihr Berlin gar nicht so sehr vermissen. Also.
Am Entertainment.
Danke fürs Mitspielen, schönes Wochenende. Immer schön eincremen und vor allen Dingen jetzt nicht auflegen, ne?
Ja.
Tschüss, danke. Tschüss. Weltmeere, unendliche Tiefen. Wir schreiben das Jahr 2025 und die UNO hatte sich diese Woche mit ihrer Weltmeere-Konferenz in Nizza sehr bemüht, das Ökosystem Ozean zu schützen und einen Ausgleich zu schaffen zu den vielen wirtschaftlichen Interessen der Länder. Ob sie das geschafft hat, das frage ich gleich einen, der dabei war. Als wissenschaftlicher Geschäftsführer des Leibniz-Zentrums für marine Tropenforschung, den Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Raimund Bleischwitz. Er ist Professor für globale nachhaltige Ressourcen an der Uni Bremen. Herr Bleischwitz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich hatte gestern schon hier auf Radio 1 ein Gespräch zum Abbau der berühmten Manganknollen. Da habe ich gelernt, auch der oberirdische Abbau seltener Erden ist nicht unproblematisch. Geschädigt wird die Umwelt dabei so oder so, ob nun über oder unter. Übertreiben wir Landwesen die Gefahr, die wir für maritime Lebensräume darstellen?
Nein, das glaube ich nicht. Zum einen sind wir ja nicht nur Landwesen, sondern etwa die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in unmittelbarer, heißt 50 Kilometer oder weniger Nähe zur Küste. Wir sind also auch zumindest Küstenbewohner. Und als Bremer sage ich das natürlich mit besonderer Unterstreichung. Aber ich glaube auch, bitte übertreiben, sehen Sie mal, es war jetzt die dritte Konferenz der Vereinten Nationen zum Ozean und es gibt vergleichsweise bereits jetzt die 30. Klimakonferenz. Das heißt, wir müssen eher sehen, dass wir mit dem Wissen über die Meere etwas hinterherhinken. Und wenn man sieht, dass die Meere zu warm werden, zu sauer werden, hat das ja unmittelbare Auswirkungen auch auf uns, weil es eben einfach mehr Wirbelstürme gibt, weil es mehr Wetterextremer gibt, von Flutkatastrophen bis zu Dürreperioden. Das alles besser zu verstehen, ist unglaublich wichtig. Und dazu gehört in der Tat auch der Meeresboden, wo ja möglicherweise Bodenschätze abgebaut werden sollen, nicht nach dem Willen der Bundesregierung und anderer, weil in diesem Ozeanboden so viele Mikroorganismen sind, dass man heute weiß, ein großer Teil des Sauerstoffs, den wir atmen, kommt nicht alleine aus den Oberflächen der Ozeane, sondern wird von den Mikroorganismen im Ozeanboden mitproduziert. Mhm. Und das zu verstehen, das ist die Luft, die wir atmen. Wir haben eine blaue Lunge auf diesem Planeten. Das alles zu verstehen, ist wichtig. Und ich würde es überhaupt nicht als entweder oder, sondern wir müssen das einfach besser verstehen, bezeichnen.
Wie sind Sie denn rausgegangen aus der Konferenz? Hatten Sie den Eindruck, da ist auch was richtig gut gelaufen, positiv?
Ja, ich hatte eher das Gefühl, einen Energieschub zu bekommen. Wir haben sehr viele hochproblematische Nachrichten der Nahosten, Ukraine, auch der wirklich sehr bedauerliche Rückzug der USA. Entschuldigung. Mhm. Und man sieht eben da in Nizza, dass da über 60 Regierungschefs gewesen sind, 15.000 Teilnehmende insgesamt. Sehr viel gemeinsamer Wille war erkennbar. Und Energie. Neben allen europäischen Ländern war China auch hochrangig vertreten. Ja, man merke auf. Aber wichtig eben auch, viele Länder aus dem globalen Süden. Vietnam, Mexiko, Brasilien. Also insofern gab es eine neue Weltgemeinschaft, wenn man so will. Ja. Das hat mich durchaus energetisiert.
Das kann ich gut verstehen. Dabei sein ist natürlich das eine, aber ist auch was bei rausgekommen? Oder würden Sie sagen, nee, so richtig viel erreicht haben wir nicht? Und ich nehme mal an, in der Kantine des Konferenzzentrums stand außerdem viel zu oft Fische auf der Speisekarte, oder?
Ja, und Sie können sich vorstellen, das Essen in Frankreich ist durchweg gut. Ein Gläschen Wein mag es auch dazu geben, aber es muss etwas rauskommen. Ja. Das ist völlig richtig. Es ist aber auch so, dass dies keine Verhandlungsrunde gewesen ist, weil das eine Abkommen bald in Kraft treten soll. Das ist das zur biologischen Vielfalt. Da war der Wille der Konferenz, dass dieses Abkommen einen richtigen Boost bekommt hin zum Inkrafttreten. Das ist erfolgt. Es sind weitere Absichtserklärungen abgegeben worden, bald zu ratifizieren, wie es heißt. Auch von der Bundesregierung ist ja ganz klar gesagt worden, wir werden es bald ratifizieren, durch den Bundestag bringen. Das wäre passiert, wären nicht die Bundestagswahlen dazwischen gekommen. Also dieser Schub war da. Zum Plastikabkommen ähnlich. Die nächste und hoffentlich letzte Verhandlungsrunde ist im Sommer. Es gibt einen Appell von mehr als 100 Ländern, die sagen, sie wollen ein wirklich ambitioniertes Plastikabkommen haben. Mhm. Und darüber hinaus gab es Dutzende von Erklärungen von Ländern, die gesagt haben, wir brauchen eben auch ozeanorientierte Klimaschutzpläne und vieles andere mehr.
Sie sind Ökonom.
Ich bin also insofern nicht enttäuscht.
Ja, als Ökonom muss ich Sie natürlich auch fragen, Sie haben das Thema ja schon angesprochen, den Elefanten im Raum. Welchen Sinn haben die beschlossenen Maßnahmen oder das, was man plant, sagen wir so, wenn die USA als größte Volkswirtschaft der Welt sich A, nicht dran halten werden, die sind ja auch gar nicht dabei bei diesen Konferenzen, und die auch gar kein Geld dazu geben werden. Also welchen Sinn macht Meeresschutz ohne die Vereinigten Staaten von Amerika?
Nach der Konferenz frage ich uns alle, sind die USA nicht ein Scheinriese? Sie sind zwar die größte Volkswirtschaft der Welt, aber es gibt ja Staaten in den USA wie Kalifornien, die alleine größer sind als viele andere. Und die Europäer, die Japaner, viele andere Länder zusammen sind deutlich größer. Also insofern, wenn es da ein Zusammenwachsen auch von Märkten gibt für Umwelt- und Zukunftstechnologien, sind die USA aus meiner Sicht eher in der Gefahr, sich selber zu isolieren. Auch dieses Make America Great Again heißt ja, die USA fallen innerhalb von Amerika zurück. Also insofern würde ich eher zurückfragen, ist es nicht positiv zu sehen, wie viel auch ohne die USA läuft? Und selbstverständlich werden die ihren Alleingang weitergehen können, aber schaden sie sich nicht selber damit.
Nach der UN-Ozeankonferenz der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Raimund Bleischwitz. Er ist Professor für globale nachhaltige Ressourcen an der Uni Bremen. Herr Bleischwitz, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Herr Karkowski, herzlichen Dank auch und einen schönen Tag allerseits.
Ja, schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.
Gut, danke, tschüss.
Wasserstoff als Energieträger ist theoretisch die Lösung aller Energieprobleme. Ja? Als Antrieb für Autos super, denken Sie mal nach. Aus dem Auspuff kommt dann nur Wasserdampf raus, also nichts Schädliches. Wasserstoff hat allerdings, na, sagen wir, mindestens einen Haken. Für die Herstellung wird Wasser und Energie gebraucht. Und derzeit ist das in der Regel Energie aus fossilen Energieträgern wie Gas. Also keine gute Ökobilanz. Nur wenn der Strom zur Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien kommt, fällt kein CO2 an bei der Produktion. Aber noch haben wir zu wenig Ökostrom für Wasserstoff und deshalb sollen Länder in Afrika den europäischen Bedarf decken. Ob das bezahlbar wäre, das sollte eine Studie klären unter Leitung der TU München, einer der besten Unis Deutschlands. Dr. Florian Egli hat da mitgemacht. Der Ökonom ist Professor für öffentliche Politik für den grünen Übergang, auf gut Deutsch Public Policy for the Green Transition. Herr Egli, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Habe ich das so einigermaßen richtig erklärt gerade?
Das haben Sie richtig erklärt oder gut erklärt. Ich glaube, ich würde beim Aufhänger so eine kleine Fußnote einspielen, nämlich dass der Wasserstoff oder die Hoffnungen auf Wasserstoff im Transportsektor, also für Autos oder auch für Lastwagen, die haben sich zum großen Teil zerschlagen, weil da einfach batteriebetriebene Fahrzeuge viel, viel günstiger sind und die existierende Infrastruktur dazu noch nutzen können. Aber wir brauchen trotzdem Wasserstoff einfach für andere Anwendungen.
Für welche denn?
Also unserer Einschätzung nach brauchen wir Wasserstoff vor allem, um den jetzt, wie Sie erklärt haben, fossil produzierten Wasserstoff zu ersetzen. Und das ist vor allem in der Industrie, also zum Beispiel in der Produktion von Düngemittel, aber auch in der chemischen Industrie wird das Molekül, also H2 als Molekül benutzt. Und das kann man nicht gut ersetzen. Und entsprechend muss man schauen, wie man das produzieren kann, ohne negative Auswirkungen aufs Klima. Und da ist eben grüner Wasserstoff die Herangehensweise, also erneuerbare Energien anstatt Gas oder Kohle für die Produktion.
Genau, als ein Baustein beim Ziel Deutschlands bis 2045 klimaneutral zu werden. Und nun denkt man sich, klar, in afrikanischen Küstenstaaten, da gibt es ja gratis Sonne und Wind für erneuerbare Energien, ideal. Und Sie haben untersucht, was uns das kosten würde. Was genau haben Sie da gefragt, was wollten Sie rausfinden?
Genau, wir haben zusammen mit der Universität Oxford und der ETH in Zürich ein Modell gebaut und weiterentwickelt, das für über 10.000 Standorte auf dem ganzen afrikanischen Kontinent verteilt ausrechnet, was es dann kosten würde, da grünen Wasserstoff zu produzieren, den in Ammoniak umzuwandeln, nach Europa per Schiff zu transportieren und da dann zu nutzen, weil das sozusagen die politische Hoffnung ist. Und was wir das erste Mal wirklich im Detail gemacht haben, ist, dass wir realistische Finanzierungskonditionen annehmen. Und das heißt, dass wir in Betracht ziehen, dass eben Investitionen in vielen afrikanischen Ländern um einiges risikoreicher sind als in Europa.
Das heißt, die Kreditkosten sind höher?
Genau, korrekt. Das heißt, die Kreditkosten sind höher und sie sind höher zum Beispiel, weil die Rechtslage unsicherer ist. Sie sind höher auch teilweise, weil die Investoren einfach keine Erfahrungswerte haben in diesen Ländern. Und so modellieren wir eigentlich zwei unterschiedliche Szenarien. Eins, wo ein europäischer Staat, sagen wir mal Deutschland, eine Garantie gibt, also sozusagen eine Kreditausfallgarantie oder eine Abnahmegarantie für den produzierten Wasserstoff und eins, wo es eben diese Garantie nicht gibt. Und genau.
Ja, und Sie haben dann so Kostenfaktoren damit einbezogen, wie zum Beispiel auch, da habe ich gestutzt, die Kosten für die Umwandlung in Ammoniak. Wozu muss das denn sein?
Genau, also wir sehen, dass die Projekte, die geplant sind für Export, eigentlich zur sehr großen Mehrheit Ammoniak produzieren, weil eben sehr unklar ist, wie man überhaupt Wasserstoff als Molekül, das ja sehr klein ist und unter sehr großem Druck oder dann gekühlt nur gespeichert werden kann, wie das überhaupt verschifft werden kann, genau. Und entsprechend ist Ammoniak, also flüssiger Ammoniak, ist sozusagen die Konfiguration, in der man grünen Wasserstoff über weitere Strecken transportieren kann.
Also Transport nach Europa auch teuer. Was haben Sie dann rausgefunden? Das würde bestenfalls so ein Kilo Wasserstoff made in Afrika für uns in Deutschland kosten.
Also unsere Berechnungen zeigen, dass wenn es diese Garantie gibt, die muss es geben, damit es sozusagen wettbewerbsfähig ist, dass es da ungefähr 3,80, also 3,80 Euro für ein Kilogramm Wasserstoff kosten würde, wenn der in Afrika produziert wird.
Jetzt sagen alle da draußen, aha, okay, 3,80 Kilo, kann ich nichts mit anfangen.
Keine Ahnung, was das heißt. Genau.
Wie bewerten Sie das?
Genau, das ist um ein Vielfaches teurer als fossiler Wasserstoff. Das ist aber auch okay, das ist anzunehmen. Es ist aber auch teurer als die Projekte, die jetzt die europäischen Auktionen gewonnen haben. Also in Europa hat man Auktionen veranstaltet, um herauszufinden, welche Produzenten am günstigsten grünen Wasserstoff produzieren können. Da haben Produzenten in Spanien, Portugal und auch Norwegen die Zuschläge bekommen und die liegen unter 3 Euro, also ungefähr bei 2,70 Euro die allergünstigsten. Also wir sehen, dass aktuell ist es günstiger, das in Europa zu produzieren. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass wir wahrscheinlich nicht die Mengen produzieren werden können, die wir brauchen. Also es lohnt sich sozusagen, den Blick über Europa hinaus zu werfen. Aber es wird teurer als angenommen, wenn man das in Afrika macht.
Sagt Dr. Florian Egli, der Ökonom ist Professor für öffentliche Politik für den grünen Übergang, also Public Policy for the Green Transition an der TU München. Herr Egli, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank, Herr Kakowski.
Schönes Wochenende.
Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss. Manche Dinge erscheinen uns heute so selbstverständlich, dass wir uns kaum noch daran erinnern, dass es auch mal anders war. Ja, mit den Grenzkontrollen in Europa zum Beispiel. Mit dem Auto in den Urlaub, das hieß früher Stau und Stopp an den Grenzen zu Österreich, Frankreich, Polen. Bis dann einige Staaten sich gesagt haben, hey, wir lassen das mal bleiben. Mit diesen Grenzkontrollen brauchen wir nicht, wir haben uns ja alle lieb. Und das war dann die Geburtsstunde des Schengener Abkommens. Morgen wird es 40 Jahre alt. Wie es zur großen Grenzöffnung kam, das kann uns die Politikwissenschaftlerin Funda Tikkin verraten. Sie ist Direktorin am Institut für Europäische Politik in Berlin und Honorarprofessorin an der Uni Tübingen. Frau Tikkin, guten Morgen.
Guten Morgen.
Manch einer wird jetzt ganz verblüfft sein zu hören, es war gar nicht Angela Merkel, die Grenzen 2015 geöffnet hat. Die Grenzen wurden schon 20 Jahre vorher geöffnet. Sowas. Warum haben die Gründerstaaten von Schengen das gemacht? Also Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Belgien und Luxemburg.
Dafür gab es verschiedene Gründe. Man kann erst mal damit anfangen, dass man natürlich auch der europäische Integrationsgedanke hat dann auch wirklich einen solidarischen Zusammenleben in einem grenzenlosen Europa sozusagen erforderlich gemacht. Das hat auch mit der Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit, die ja im Binnenmarkt festgelegt ist, zu tun. Das heißt, wenn man sich freier bewegen kann, kann man sich auch besser niederlassen in anderen Ländern. Das heißt, mit dem Binnenmarkt auch wirtschaftliche Gründe. Es ist leichter, eben auch grenzüberschreitend dann Handel zu betreiben. Tourismus ist ein wichtiger Grund gewesen und letztendlich auch die Planungssicherheit in grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Das waren alles Gründe, wo man gesagt hat, es ist gut, das sozusagen zusammenzutun, die Grenzen, die Binnengrenzkontrollen zu lösen. Und die Benelux-Staaten hatten das auch schon vorgemacht.
Mhm. Also der sogenannte Schengen-Raum ist ja seitdem ständig gewachsen. Die Mitglieder, die da mitmachen. Was aber manche verwirrend finden, nicht alle EU-Mitgliedstaaten sind automatisch auch im Schengen-Raum und haben offene Grenzen. Irland zum Beispiel macht nicht mit. Und nicht alle Schengen-Mitgliedstaaten sind Mitglieder der EU. Norwegen etwa oder Island haben diese offenen Grenzen zum Schengen-Raum, aber sind keine EU-Mitglieder. Wie kommt das?
Ja, Schengen ist eigentlich das Paradebeispiel, wenn man es politikwissenschaftlich ausdrückt, der differenzierten Integration. Das heißt, nicht alle sind dabei und dann sind sogar, wie Sie zu Recht gesagt haben, Länder dabei, die eben nicht EU-Mitglied sind. Das hat damit zu tun, dass man natürlich bestimmte Kriterien erfüllen muss, um eben in der polizeilichen Zusammenarbeit mitwirken zu können, um Grenzen zu stärken. Sind die Außengrenzen auch schon genügend geregelt? Das war zum Beispiel auch Grund von Bulgarien und Rumänien, können sie sozusagen die Sicherheit, die es braucht, auch in dem Schengen-Raum gewährleisten, Antikorruptionsbekämpfung, transregionale Kriminalität, das gehört ja alles dazu. Das heißt, das sind wirklich die Gründe, um auch Grenzen dann fallen lassen zu können. Und dann gibt es auch Gründe, warum Nordirland oder Irland nicht dabei ist. Das hat mit der Beziehung und der Passunion mit Großbritannien zu tun. Warum dann eben so Länder wie Norwegen oder auch Island dabei sind. Das ist tatsächlich der Grund, weil sie auch im Binnenmarkt sind. Das ist wieder die Personenfreizügigkeit, die damit reinkommt.
Wie war das eigentlich, als das losging mit dem Schengen-Raum? Gab es damals auch diese Diskussion, die wir heute ja nur noch führen, ob Schengen die Mitgliedstaaten unsicherer machen könnte, was den internationalen Drogenhandel angeht oder auch die Einreise von Menschen, die wir hier, also die der Staat hier nicht haben möchte?
Also es war schon immer das Paradoxon zwischen Freiheit und Sicherheit. Das hat die Debatte schon immer mit geprägt. Das heißt, deswegen wurde auch parallel zum Schengen-Raum der sogenannte Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts etabliert. Das heißt, es gibt die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit. Es gibt das Schengen-Informationssystem, es gibt Schengen-Visa. Das heißt, das sind alles Mittel oder Verordnungen, die aufgesetzt wurden, Instrumente, um die Sicherheit auch zu gewährleisten. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Abkommen, was wir morgen feiern, 1985 unterzeichnet worden ist, aber in Kraft getreten ist das ganze Jahr viel später, also erst 1990, 1995. Und das liegt daran, dass erst die ganzen Instrumente aufgesetzt werden mussten, um eben solche Zusammenarbeiten zu machen.
Heute gibt es wieder Grenzkontrollen, meist mit dem Zweck, Flüchtlinge ohne EU-Visum aufzuhalten. Gibt es da morgen überhaupt einen Grund zu feiern oder sollte Schengen eher trauern?
Naja, ich glaube, wir müssen mit einem lachenden und einem weinenden Auge feiern, wenn man das so ausdrücken möchte. Weil in der Tat gibt es seit 2015, also seit der großen Migrationswelle auf den Schengen-Raum, gibt es faktisch kontinuierlich an irgendeiner Stelle im Schengen-Raum Grenzkontrollen. Und es gibt grundlegend die Möglichkeit, auch nach den Schengen-Regeln vorübergehend Grenzkontrollen aufzusetzen. Das sind dann außerordentliche Ereignisse wie sportliche Großereignisse oder auch politische Ereignisse, die Pandemie, das waren alles Gründe, um vorübergehend Grenzkontrollen einzuführen. Allerdings werden diese jetzt verlängert. Und ich muss auch sagen, hier hat Deutschland in der Tat ein Paradebeispiel oder ein Beispiel gesetzt, ein Sonderfall, weil Deutschland umfassende Grenzkontrollen eingesetzt hat, das heißt an allen nationalen Grenzen. Und das kann natürlich jetzt ein Beispiel setzen, dass andere Länder folgen könnten. Und dann wird der Geist von Schengen, also wirklich dieses grenzenlose Europa, was ich zuerst benannt habe, wird unterwandert. Und wenn man dann auch noch an die Art der Grenzkontrollen denkt, wie die Zurückweisung, dann hat man sogar auch noch ein Problem mit dem Asylrecht, dem gemeinsamen Asylrecht der Europäischen Union. Und dann wird es wirklich schwierig. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, so dieses Konstrukt von unten her auszuhöhlen, dann können wir morgen vielleicht noch feiern. Wir sollten aber auch das nutzen, um uns wieder daran zu erinnern, wie wichtig das ist. Und dann hoffe ich auch, dass wir dann das 50-jährige Jubiläum wieder mit beiden lachenden Augen feiern.
Das Schengener Abkommen, dass die Reisefreiheit in Europa garantiert. Morgen wird es 40 Jahre alt. Ich habe darüber gesprochen mit der Politikwissenschaftlerin Funda Tekin, Direktorin am Institut für Europäische Politik in Berlin und Honorarprofessorin an der Uni Tübingen. Frau Tekin, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Ich bedanke mich auch.
Danke.
Ja, gleichfalls.
Tschüss, tschüss. Wenn ich eins nicht leiden kann, ja, sage ich ganz ehrlich, dann sind das so Schreibtisch-Choleriker, ja, also Leute, die ihren Frust und ihren Wut auf die Welt am liebsten in Kommentarspalten und in Social Media ausleben, die sich austoben in schlechten eBay-Bewertungen und Wutbürgerzetteln, die sie auf Autos kleben. Ganz schlimm ist das auf dem Arbeitsplatz, so tobende Chefs, die am liebsten dann durchs Büro brüllen, den schmeiß ich raus, den mache ich fertig, wenn der Betroffene selbst gar nicht anwesend ist. Ne? Im Zweiergespräch sind die dann oft handzahm, weil sie wissen, Wut am Arbeitsplatz, das ist kontraproduktiv, sowas macht man nicht. Aber stimmt das wirklich? Dr. Robin Umbra hat diese Frage untersucht. Er arbeitet als Wirtschaftswissenschaftler und Organisationspsychologe an der Universität Hohenheim. Herr Umbra, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wut und Ärger am Arbeitsplatz kennen wir hier bei Radio 1 zum Glück gar nicht. Ja? Wie sind Sie denn zu Ihrem Forschungsthema gekommen?
Also grundsätzlich war es so, dass ich im Ruhrgebiet aufgewachsen bin, bei den Zechen. Und das Klima dort war halt immer, ja, auch im Elternhaus und auf den Straßen halt Aggression, Wut überall. Normalerweise, und ich wollte mich ja damit auseinandersetzen, wie ich damit umgehen kann. Also ich war natürlich selbst auch aggressiv, etc., etc., habe Aggression selbst empfunden. Und ja, auf der Arbeit jetzt möchte ich rausfinden, wie wir Leute damit besser umgehen können.
Und dann haben produktiver wird. Und dann haben Sie etwas gemacht. Sie haben Probanden sich gesucht und haben dann die Probanden Ihrer Studie gebeten, dreimal täglich auf der Arbeit einen Fragebogen auszufüllen, direkt auf dem Smartphone. Wonach genau haben Sie da gefragt?
Also wir haben die Leute gefragt, wie würden sie sich fühlen natürlich. Das war ja der Sinn dahinter. Daneben auch, wie erschöpft sie sich fühlen, ob sie sich gerade konzentrieren können, wie viele Arbeitsziele sie erreicht haben und auch andere Emotionen.
Mhm. Was ist rausgekommen bei der Auswertung?
Also grundsätzlich haben wir herausgefunden, erstmal, dass Wut keinen Zusammenhang mit Produktivität und, sagen wir, Erschöpfung hat. Also man sagt immer, das soll negativ sein. Haben wir nicht herausgefunden.
Da hake ich mal ein. Wie haben Sie da den Zusammenhang hergestellt zwischen Wut und Produktivität? Also ich verstehe ja unter Produktivität Leistungsfähigkeit auf der Arbeit, oder?
Mhm. Wir haben es so gemessen, dass wir uns die Zielerreichung angeguckt haben. Also wir haben die Leute beispielsweise gefragt in den letzten 3 Stunden, wie viele ihrer Ziele haben sie halt auf der Arbeit erreicht.
Obwohl sie wütend waren.
Richtig, genau. Also die Leute waren wütend, manche waren nicht wütend und dann kann man halt statistisch rausfinden, wie der Zusammenhang ist.
Mhm. Und weiter?
Grundsätzlich haben wir dann auch herausgefunden, was mich nicht wirklich überrascht hat, ist, dass es extrem schlimm ist, seine Wut zu unterdrücken, weil das sich einfach nur noch negativ auswirkt.
Da will ich auch einhaken. Was sind denn die negativen Auswirkungen, wenn ich meine Wut unterdrücke? Weil ich vermute einfach mal, dass das eher der Normalfall ist auf Arbeit, oder?
Es ist der Normalfall und das finde ich halt recht schade. Die Auswirkungen sind erstmal, dass man sich nicht konzentrieren kann. Also ich glaube, jeder kennt es, wenn man auf irgendjemand wütend ist, dann ist das im Kopf die ganze Zeit und man kann sich nicht auf seine Arbeit konzentrieren. Mhm. Und das wirkt sich dann halt auch auf das Wohlbefinden aus.
Und? Noch mehr?
Grundsätzlich haben wir dann auch herausgefunden, dass wenn wir mit unserer Wut strategisch umgehen, also die Leute, die uns wütend machen, konfrontieren, heißt zu den hingehen und sagen, hey, da war nicht in Ordnung, lassen wir das jetzt mal bitte, dass das sich eigentlich positiv auf die Produktivität und das Wohlbefinden auswirken kann.
Das ist interessant. Also das überrascht mich jetzt. Ist es nicht so, dass man dann erst einen Konflikt schafft, den man auch hätte weglächeln können?
Richtig. Also man schafft einen zusätzlichen Konflikt, der eigentlich beide Konflikte lösen sollte. Weil wenn man seinen Mund hält, dann ist das Problem ja immer noch da. Das geht ja nicht von selber weg. Aber wenn man jemanden konfrontiert, dann hat man zumindest die Chance, dass dieser Konflikt, der einen wütend gemacht hat, verschwindet.
Also wenn Konfrontation für den Wütenden besser ist, als die Wut zu unterdrücken, gilt das auch für die kritisierten Kollegen, die also quasi das Ziel des Wütenden sind? Wie fühlen die sich denn danach? Haben Sie danach auch gefragt?
Das haben wir nicht gefragt, aber man kann sich denken, dass die sich dann auch nicht so wirklich gut fühlen. Also die werden sich auch wütend fühlen, weil man fragt dann, okay, warum schreist du mich jetzt an? Mhm. Also dann gibt es halt einen gewissen Zyklus, aber dafür braucht man halt die Konfrontation, dass man dann anfängt, miteinander zu kommunizieren und zu reden, um das Problem zu lösen.
Hm. Wie gehe ich denn mit meiner Wut am besten um? Also wie vermeide ich auf der Arbeit? Denn nur darum geht es ja hier, als daueraggressiver Wutbürger zu gelten, der die Stimmung verpestet, ohne wirklich den Laden voranzubringen.
Mhm. Also grundsätzlich würde ich empfehlen, mit seinen Kollegen zu reden und auf die zu hören, weil unsere Leute, die uns herum sind, regulieren unser Verhalten. Und wenn die Kollegen jedes Mal sagen, dass man Wutbürger ist, wie sie schon selber sagen, oder halt ausflippt, dann ist man normalerweise selber das Problem und man sollte vielleicht ein bisschen Selbstreflexion machen.
Das ist mal eine, wie ich finde, schlichte und sehr gute Botschaft. Und ich sage herzlichen Dank an Dr. Robin Umbra, der als Wirtschaftswissenschaftler und Organisationspsychologe an der Uni Hohenheim in einer Studie gefragt hat, Wut am Arbeitsplatz, wie sollten wir damit umgehen? Herr Umbra, vielen Dank, schönes Wochenende und danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Immer gerne.
Tschüss. Bei mir auf dem Balkon, da stinkt es seit einigen Tagen ganz fürchterlich nach Knoblauch. Warum stinkt es denn nach Knoblauch? Weil ich die Duftrose mit einem alten Hausmittel gegen Blattläuse einsprühen musste, einem Sud aus Zwiebeln und Knoblauch. Bislang zeigen sich die Läuse wenig beeindruckt, aber warten wir es mal ab. Heute und morgen ist langer Tag der Stadtnatur in Berlin. Da können Sie auch mal den Balkon verlassen und lernen, dass Knoblauchgeruch im Garten auch ganz andere Ursachen haben könnte. Welche, das verrät uns die Leiterin der Koordinierungsstelle Fauna bei der Stiftung Naturschutz Berlin, die Biologin Susanne Bengsch. Morgen, Frau Bengsch.
Hallo, Herr Kerkowski.
Welches Tier müsste ich ärgern, damit es bei mir im Garten nach Knoblauch riecht?
Naja, ärgern im weitesten Sinne. Es gibt in Berlin die Knoblauchkröte. Und die hat den charakteristischen Namen, weil die Männchen unter Stress tatsächlich so einen Knoblauchgeruch absondern. Der bleibt auch sehr lange auf der Hand, wenn man den drauf bekommt. Aber es ist eigentlich nichts Dramatisches.
Bei uns in Kreuzberg habe ich noch nie Kröten gesehen, überhaupt noch nie Amphibien. Wo gibt es die denn in Berlin?
Ja, in Kreuzberg gibt es tatsächlich auch Amphibien, im Viktoriapark. Da gibt es zahlreiche Erdkröten, aber auch besonders viele Grasfrösche. Mhm. Ansonsten haben wir in Berlin etwa 13 heimische Arten. Die sind so flächendeckend überall verbreitet, sind aber massiv unter Druck. Wir forschen an den Amphibien jetzt seit 8 Jahren, kartieren die im gesamten Land und sehen ganz dramatische Bestandseinbrüche. Und so zum Beispiel das Naturschutzgebiet Pestibasi, da hatten wir vor 40 Jahren noch 3.500 Moorfrösche. Vor 20 Jahren waren es noch 200 und aktuell finden wir 2. Und dieser Trend setzt sich eigentlich für alle Arten, für alle Amphibienarten in Berlin fort. Da sind wir in großer Sorge.
Was ist mit Lurchi, dem Feuersalamander? Gibt es den noch?
Ja, den gibt es sicher, aber eher im Südwesten Deutschlands, bei uns nicht. Wir haben andere Molcharten, den Kammolch, den Teichmolch und den nicht heimischen Bergmolch, aber auch ein hübsches Tier.
Und wie heißen die Blindschleichen? Gibt es die in Berlin?
Blindschleichen gibt es auch, aber die gehören zu den Reptilien. Es wird häufig verwechselt. Reptilien, Amphibien ist nicht das Gleiche. Amphibien sind so Molche, Kröten, Frösche und zu den Reptilien gehören die Eidechsen und die Schlangen. Blindschleiche ist eigentlich auch eine beinlose Eidechse.
Eine beinlose Eidechse, wieder was gelernt. Was muss ich denn machen? Wir haben so einen kleinen Garten bei uns hinter Mehrfamilienhaus. Gibt es Rasenfläche und einen Sandkasten? Was müsste ich machen, um da Kröten, um überhaupt Amphibien anzulocken, anzusiedeln? Geht das?
Im Mehrfamilienhaus vielleicht etwas schwierig, aber auch machbar. Man bräuchte einen kleinen Teich, wo sich die Tiere fortpflanzen. Den Teich am besten ohne Fische, denn die Fische fressen die Kaulquappen der Amphibien. Und man braucht natürlich Landstrukturen, also am besten Totholzhecken oder auch größere Sandberge, umgefallene Baumstämme. Also so ein bisschen was, wo sich die Tiere am Tag verstecken können. Die meisten Amphibien sind nämlich nachtaktiv, die kommen nur nachts raus.
Also eher wild, nicht so gepflegt. Werden dann die Amphibien nicht sofort aus dem Teich gefischt von meinen Freunden, den Nebelkrähen?
Ja, das könnten potenzielle Amphibienjäger sein. Aber wenn der Teich groß genug ist und vielleicht in der Mitte auch noch ein bisschen tiefere Zonen hat, dann können sich die Amphibien dort ganz gut verstecken.
Das wird schwierig wegen der Kinder im Haus. Da muss man ja aufpassen. Ja. Ne? Ja. Sie machen mit beim langen Tag der Stadtnatur. Sie sind auch gerade da. Ne? Und eigentlich besteht dieser lange Tag ja aus 2 Tagen, heute und morgen. Was ist das überhaupt für eine Veranstaltung? Wer macht das und wozu dient das?
Ja, den langen Tag der Stadtnatur gibt es jetzt seit 18 Jahren. Ich bin tatsächlich live auf der Eröffnungsveranstaltung mit unserer Verkehrs- und Umweltsenatorin Frau Bonde auf dem Boot mit Dirk Ehlert, wo er uns erklärt, wie steht es um die Artenvielfalt, um die zahlreichen Tiere und Pflanzen in Berlin. Und das wollen wir tatsächlich auch am langen Tag der Stadtnatur mit ganz vielen Veranstaltungen präsentieren. Wie lebt die Biodiversität in Berlin? Wie kann man sie fördern? Welche Maßnahmen funktionieren gut? Wo kann man wilde Tiere und Pflanzen in Berlin entdecken? Und was ist das Faszinierende daran? Das machen wir gar nicht alleine, sondern es gibt 350 Experten in Berlin, die sich daran beteiligen an 120 Orten. Und ich glaube, dieses Jahr sind es auch knapp 500 Veranstaltungen. Also ein großartiges Event und andere Länder folgen dem schon. Auch Hamburg und sogar überregional gibt es schon lange Tage der Stadtnatur.
Sie sind auf dem Boot unterwegs mit dem Wildtierreferenten des NABU, Dirk Ehlert. Wo ist dieses Boot denn?
Im Moment sind wir auf der Spree und nähern uns langsam wieder Mitte. Wir waren im Treptower Park, sind vorbeigefahren an Biber- und Fischotterlebensräumen und haben zahlreiche Vögel beobachten können. Ganz faszinierend.
Da kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr zusteigen, ne?
Das ist leider immer relativ schnell ausgebucht. Mhm. Aber es gibt, wie ich sagte, schon sehr viele andere Veranstaltungen. Manche mit Anmeldung, manche ohne Anmeldung. Etwas kosten tut es auch, allerdings nicht besonders viel. Anmelden kann man sich im Internet oder auch informieren auf der Webseite langertagderstadtnatur.de.
Gut, und für alle, die jetzt denken, oh, ist wieder so viel zum Aussuchen. Das Programm ist, würde ich mal sagen, noch relativ überschaubar im Vergleich zur Langen Nacht der Wissenschaft. Da wird auch Radio 1 wieder dabei sein, heute in 2 Wochen. Und ich sage herzlichen Dank an die Leiterin der Koordinierungsstelle Fauna bei der Stiftung Naturschutz Berlin, an die Biologin Susanne Bengsch, die uns erklärt hat, was da alles so kreucht und fleucht am langen Tag der Stadtnatur. Frau Bengsch, danke, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende, schönen langen Tag.
Ihnen auch, danke.
Danke.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Koalas essen giftigen Eukalyptus. Eukalyptus ist so ziemlich das Einzige, was Koalas zu sich nehmen. Am Tag schnabulieren die Tiere um die 800 Gramm der Blätter. Das Problem? Die Pflanze ist giftig und liefert kaum Nährstoffe. Zwar können Koalas das Gift größtenteils gut verkraften, die geringe Kalorienzahl der Blätter führt aber dazu, dass die Tiere sehr viel schlafen. Und zwar rund 20 Stunden täglich. So sparen sie Energie.